Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt ist die Einigung von Bund und Ländern da zum Klimapaket. Ist es wirklich der Durchbruch oder nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung? Wir berichten natürlich hier drüber. Deutschland erlebt in vielen Regionen einen gravierenden Fachkräftemangel. Die Regierung will für Zuwanderung von Arbeitskräften werben. Aber wie soll das umgesetzt werden? Darum geht es momentan bei einem Treffen im Kanzleramt.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt zum 1. März in Kraft und wir werden darüber reden, was muss die Wirtschaft tun an Anwerbestrategie, was müssen wir tun, um bürokratische Hürden zu beseitigen, damit wir die qualifizierten Fachkräfte bekommen, die wir auch aus dem Ausland gebrauchen können.
Sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und unser Korrespondent liefert gleich weitere Informationen. Und wir schauen etwas genauer auf die Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt, ausgelöst von Neonazi-Vorwürfen gegen einen CDU-Politiker. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um Stellenabbau und neue Motoren, Strukturwandel in der Automobilindustrie. Bei der Klimakonferenz in Madrid wurde wieder einmal deutlich, wie weit die knapp 200 Teilnehmerstaaten auseinanderliegen. Jedes Land gräbt für sich innenpolitisch an den eigenen Klimabaustellen, mal tiefer, mal oberflächlicher. Ein Fundament, an dem es in Deutschland noch zu bauen galt, war ein Kompromiss für ein Klimapaket, das auch seinen Namen verdient. Heute früh dann die Einigung. Über Inhalt und Meinungen dazu berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Manche Christdemokraten und Grüne fühlten sich vergangene Nacht möglicherweise an die Jamaika-Sondierungen vor 2 Jahren erinnert. Schon einmal rangen die Parteien da miteinander um den Klimaschutz. Dieses Mal saß allerdings auch die SPD mit am Tisch und deren neuer Parteichef zeigt sich am Tag danach sehr zufrieden. Dass der Einstiegspreis für die Tonne Kohlendioxid jetzt doch erhöht wird, begrüßt Norbert Walter Borjans ausdrücklich.
Ich würde sagen, dass das ein wirklich deutlicher Schritt ist. Also von 10 Euro eine mehr als Verdoppelung, 2,5-fachung, ist schon ein Signal.
Und zwar eines, das Walter Borjans und seine Co-Vorsitzende Saskia Esken gegen den Willen vieler führender Genossen schon lange gefordert haben. Insofern sind Walter Borjans Worte auch eine Botschaft an die eigenen Parteifreunde.
Das sind ganz wichtige Schritte nach vorn, aber eine sozialdemokratische Position geht ein Stück weiter und heißt auch, dass wir ein Stück produktive Unzufriedenheit uns auch erhalten sollten. Das macht im Übrigen der Koalitionspartner ganz genauso.
An der Bund-Länder-Runde hatten letzte Nacht unter anderem die Ministerpräsidentinnen von SPD, CDU und CSU, Manuela Schwesig, Armin Laschet und Markus Söder teilgenommen. Die Bundesebene wurde neben anderen durch Finanzminister Olaf Scholz, SPD und den Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter vertreten. Gemeinsam schlagen sie nun vor, die gesamten Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis zu verwenden, um die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms zu senken. Ein direkter Preisvorteil sei das, sagt Anton Hofreiter.
Zusätzlichen Einnahmen geben wir fast ausschließlich den Bürgerinnen und Bürgern zurück über die Absenkung der EEG-Umlage. Das heißt, der Strompreis sinkt.
Auch CDU-Vize Armin Laschet zeigte sich im Anschluss zufrieden. Die Steuereinnahmen, die die Bundesländer durch das Klimapaket verlieren, sollen über Umsatzsteuerfestbeträge ausgeglichen werden. Vor allem aber sollen nun auch Pendler stärker als zuvor geplant entlastet werden. Die Entfernungspauschale wird ab dem Jahr 2024 nochmals um 3 auf 8 Cent angehoben. Das alles ab dem 21. gefahrenen Kilometer. Gleiches gilt für die sogenannte Mobilitätsprämie, die speziell Geringverdienern helfen soll. Die Pendlerpauschale könnte für den Klimaschutz allerdings kontraproduktiv sein.
Gerade weil auch noch höhere Einkommensbezieher überproportional bevorteilt werden und die fahren tendenziell eher CO2-intensivere Fahrzeuge.
Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Unterdessen halten die Umweltverbände die Erhöhung des CO2-Preises nach wie vor für nicht ausreichend. Die FDP zweifelt weiterhin die Lenkungswirkung und die Verfassungsmäßigkeit der neuen Abgabe an. In Wahrheit sei dies eine verkappte neue Steuer, argumentieren die Liberalen. Der Bund der deutschen Industrie warnt vor Wettbewerbsnachteilen für die Unternehmen und Grünen-Chefin Annalena Baerbock erinnert daran, was bisher immer noch liegen geblieben ist.
Die Bundesregierung steht in der Verantwortung, seit einem Jahr ein Kohleausstiegsgesetz umzusetzen. Das liegt immer noch nicht auf dem Tisch. Das heißt, wir sind beim Klimaschutz noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Aber der CO2-Preis ist jetzt ein Beitrag, dass es zumindest in die richtige Richtung geht.
Zurzeit berät der Vermittlungsausschuss noch über die Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Wird der Zeitplan eingehalten, können Bundestag und Bundesrat die letzten offenen Teile des Klimapakets bis Ende der Woche verabschieden. Die Mehrwertsteuersenkung für Bahnfahrkarten, die eine Preissenkung pro Fahrschein um rund 10% bedeuten wird, könnte dann voraussichtlich im Januar in Kraft treten.
Und damit sind wir schon vom großen Ganzen beim Konkreten angekommen. Barbara Schmidt-Matern hat es in ihrem Beitrag angesprochen. Mit diesem Grundsatzkompromiss ändert sich aller Voraussicht nach auch ganz bald etwas für viele Menschen im Alltag. Bahntickets im Fernverkehr werden billiger. Eine Senkung der Mehrwertsteuer macht's möglich. Sebastian Engelbrecht mit den Einzelheiten dazu und über Investitionspläne bei der Bahn.
Schon von Januar an soll das Bahnfahren billiger werden. Der Mehrwertsteuersatz für Bahnfahrkarten soll dann von 19% auf 7% sinken. Bahnchef Richard Lutz hat versprochen, dass die Steuersenkung 1:1 bei den Kunden ankommen soll. Die Bahn verzichtet also auf Preiserhöhungen. Sie rechnet mit 5 Millionen zusätzlichen Reisenden im Fernverkehr pro Jahr, wenn die Tickets tatsächlich billiger werden sollten. Der reduzierte Steuersatz soll nur für Fahrkarten von 50 Kilometer Entfernung angelten. Der Vorsitzenden der Linkspartei Katja Kipping ist das nicht genug. Sie wünscht sich ein Signal der Bundesregierung, gerade nach der Klimakonferenz in Madrid, die beschämend geendet habe. Kipping forderte gegenüber dem Deutschlandfunk eine kostenfreie Bahncard 50 für alle Bürgerinnen und Bürger, denn
das reicht doch nicht aus, wenn die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% geht, das war längst überfällig, natürlich.
Stattdessen soll die Bundesregierung nach den Vorstellungen der linken Vorsitzenden darauf verzichten, Elektroautos zu subventionieren.
Diese Subvention von 4.000 Euro, von der profitieren ja nur Menschen, die das Geld haben, sich jetzt ein Elektroauto, also so im Wert von 30.000 Euro, zu leisten. Und da muss man sagen, viele Menschen in diesem Land werden nicht das Geld haben jetzt für ein Elektroauto und werden deswegen niemals in den Genuss der Subventionierung zu kommen. Und da würde ich sagen, dann lieber das Geld in ein Angebot, wovon alle profitieren.
Gegenwärtig kostet eine Bahncard 50 255 Euro im Jahr für die zweite Klasse. Damit erhalten Reisende einen Rabatt von 50% auf die sogenannten Flexpreise und von 25% auf Sparpreise. Kipping sähe die Bundesregierung in der Pflicht, eine kostenlose Bahncard zu finanzieren. Zurückhaltend äußerte sich in diesem Zusammenhang Sigrid Nikutter, die Chefin des Nahverkehrsunternehmens BVG in Berlin. Sie wechselt im Januar zur Deutschen Bahn und wird dort für den Güterverkehr zuständig sein. Nikutter sagte dem Deutschlandfunk:
Es wird sehr gerne nach Preissenkungen gerufen oder kostenlosem Verkehr. Die Frage, wer das finanzieren soll und wer auch den Ausbau finanzieren soll, die sollte meines Erachtens im Vordergrund stehen.
Unterdessen kündigte Berthold Huber aus dem Bahnvorstand an, das Unternehmen werde in den kommenden Jahren mehr als 12 Milliarden Euro in neue Züge investieren. In die Modernisierung der Fernverkehrszüge sollen bis ins Jahr 2026 8,5 Milliarden fließen. Für die 5 großen S-Bahn-Systeme in Deutschland will die Bahn 2,7 Milliarden Euro ausgeben. Mit einer weiteren Milliarde finanziert die Bahn in den kommenden 2 Jahren modernere Regionalzüge. Sie will 350 Neufahrzeuge beschaffen. Dass eine Reise mit der Deutschen Bahn mitunter beschwerlich sein kann, erlebte am Wochenende auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie war auf der Reise von Zürich Richtung Kiel und hatte in einem ICE zunächst keinen Sitzplatz gefunden. Der Grund? Ein Zug war ausgefallen. Daraufhin verschickte sie per Twitter ein Bild, wie sie im ICE-Waggon im Gang auf dem Boden sitzt. Die Deutsche Bahn hielt dagegen, Greta sei später zwischen Kassel und Hamburg freundlich und kompetent betreut worden, auf einem Sitzplatz in der ersten Klasse.
Das war ein Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und es gibt in Deutschland inzwischen wohl kaum ein Unternehmen, das nicht irgendwann einmal einen Programmierer braucht. Die sind aber rar und so sind IT-Spezialisten nicht nur teuer hierzulande. Man kann froh sein, wenn man überhaupt jemanden für sein Vorhaben gewinnen kann. Der Fachkräftemangel ist bei weitem nicht nur in der IT spürbar. Deshalb braucht die Bundesrepublik Fachkräfte aus dem Ausland. Die Kanzlerin trifft sich gerade unter anderem mit Vertretern der Bundesländer, von Arbeitgebern und Gewerkschaften zum sogenannten Fachkräftegipfel. Volker Findhammer hat sich vorab schlau gemacht und ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Herr Findhammer, ein Gesetz ist ja schon vorgesehen für das kommende Jahr. Um welche Maßnahmen geht es denn heute konkret?
Ja, Marina Schweizer, der Tagungsraum ist hell erleuchtet, das kann ich von hier aus sehen. Und klar ist, mindestens 25.000 zusätzliche Fachkräfte sollen ja pro Jahr nach Deutschland kommen. Das ist das Ziel, das sich die Bundesregierung eben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz gegeben hat. Aber dafür sind die Hürden noch hoch, wohl, weil die Wirtschaft ja schon seit langem drängt.
Fast die Hälfte aller Betriebe beklagt, dass sie ihre neuen Stellen, die offen sind, nicht besetzen können. Uns fehlen in etwa 250.000 Fachkräfte im Handwerk.
Das sagt Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer. Und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat 11.000 Unternehmen befragt. Und davon sehen 56% im Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko für die Zukunft. Wobei da schon ein Drittel der Unternehmen Mitarbeiter aus EU und Drittstaaten eingestellt hat. Aber um dem mal eine aktuelle Zahl gegenüberzustellen, im vergangenen Jahr wurden nur für gut 3.000 Bewerber aus dem Nicht-EU-Ausland die Berufsabschlüsse in Deutschland anerkannt, um damit überhaupt die Voraussetzung für eine Jobaufnahme geschaffen. Und um diese Anerkennungsverfahren, da geht es heute Abend drum. Und dazu kommen die zeitintensiven Visaverfahren. Auch das ist ein großes Problem. Allein dafür kann mehr als ein Jahr vergehen, weil die sich ziemlich aufwendig gestalten. Akzeptiert werden nämlich nur Originalunterlagen auf dem Postweg. Digitale Unterschriften werden nicht angenommen. Und die Konsularabteilungen der deutschen Botschaften sind unterbesetzt, was die Verfahren oft genug erheblich in die Länge zieht. Da wurden jetzt im Bundeshaushalt über 100 neue Stellen für das Auswärtige Amt für die Anwerbung ausländischer Fachkräfte zur Verfügung gestellt. Und dazu erklärte ein Sprecher des Amtes heute:
Dafür haben wir gerade ein neues Referat gegründet. Das befindet sich im Probebetrieb. Und ebenfalls in Vorbereitung befindet sich das neue Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Das wird ab Anfang 2021 perspektivisch Teile der Visabearbeitung vom Inland aus übernehmen.
Und Sie hören schon, Frau Schweizer, das hört sich alles noch aufwendig an und nicht nach schnellen Lösungen.
In welchen Bereichen muss denn besonders dringend was getan werden?
Naja, vom Handwerk haben wir schon gehört, von der Pflege auch. Da war der Minister ja jüngst in Mexiko. Und es gibt tatsächlich noch viele Bereiche, in denen die Industrie oder die Wirtschaft die Finger heben werden. Denn mit der Neuregelung können ja ab dem kommenden Jahr eben nicht mehr nur Hochschulabsolventen, sondern auch Facharbeiter nach Deutschland kommen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können. Und zudem wird ja dann noch die Vorrangprüfung entfallen, also die Pflicht der Unternehmen zu prüfen, ob es gleichwertige Interessenten aus Deutschland oder der EU gibt. Und damit wird der Druck auf diese Visaerteilung nochmals steigen. Da stellt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer heute schon die Frage, warum sollte eine Fachkraft mehrere Monate oder teilweise bis zu einem Jahr bei einem Termin bei einer deutschen Botschaft warten, wenn man gleichermaßen schneller nach Holland oder in die Schweiz gehen kann. Und die Wirtschaft fordert deshalb ein Gesamtpaket, also Einwanderung nach Deutschland mit einem Einreiseverfahren, das zügig und unbürokratisch ist, mit erweiterten Angeboten zum Erlernen der deutschen Sprache und mit sehr guten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen eben in den Unternehmen.
Die Bundesrepublik hat ja auch Konkurrenz auf dem internationalen Jobmarkt. Ist Deutschland denn überhaupt so attraktiv im internationalen Vergleich?
Ja, da sieht's nicht so gut aus. Da landet Deutschland nur auf dem 12. von 30 Plätzen. Und das hat viel damit zu tun, dass eben die Fachkräfte hier A, nicht die guten Jobs und B, nicht die beste Bezahlung bekommen.
Danke nach Berlin an Volker Findhammer. Und zu diesem Thema gibt es hier im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr auch einen Kommentar. Seit vergangene Woche die Pläne für einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet herausgekommen sind, gibt es Streit. Staatsanwaltschaften sollen von Internetplattformen Daten wie Passwörter verlangen können, damit mögliche Täter identifiziert werden können. Heute hat das Bundesjustizministerium seine Pläne verteidigt und präzisiert. Gudula Geuter berichtet.
Es geht um ein Element im umfangreichen Referentenentwurf zum Gesetz gegen Hasskriminalität, das Bundesjustizministerin Christine Lambrecht am Freitag vorgelegt hatte. Das aber hat es in sich. Kritiker befürchten, dass Behörden leichter an Passwörter herankommen sollen, sei es auf WhatsApp, Gmail, Facebook oder Tinder. Für den FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle geht das viel zu weit.
Und deswegen ist der Vorschlag, wie er vorliegt, ein Albtraum für die IT-Sicherheit, für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen.
Die Sorge der Kritiker gilt der Verschlüsselung von Passwörtern. Sie fürchten, dass Behörden öfter Passwörter erfragen könnten und vor allem, dass mehr Behörden als bisher dafür die Befugnis bekommen könnten. Das Justizministerium will beruhigen.
Aus unserer Sicht ist es keine Erweiterung,
betont Ministeriumssprecher Maximilian Kall. Er weist auf den Richtervorbehalt hin. Passwörter sind außerdem nach den Regeln der Datenschutzgrundverordnung verschlüsselt zu speichern. Für den Sprecher zeigt das gerade, dass Behörden nicht ohne weiteres auf die Codewörter zugreifen werden, denn
an dieser europarechtlichen Verpflichtung ändert sich nichts. Dass Staatsanwaltschaften Passwörter von Diensten herausverlangen, wird daher nur in wenigen Fällen künftig geboten sein, zum Beispiel wenn es um Terrorismusstraftaten geht und es eventuell Möglichkeiten gibt, die Passwörter mit sehr hohem technischem Aufwand zu entschlüsseln.
Lamprechts Parteifreundin, die neue SPD-Chefin Saskia Esken, will sich darauf nicht verlassen.
Bei manchen Anbietern sind sie eben unverschlüsselt gespeichert und würden dann auch weitergegeben,
warnt die Digitalexpertin. Der Punkt sei problematisch.
Insofern müssen wir da noch mal genauer hinschauen.
Kritikern geht es aber um viel mehr als die Verschlüsselung. Der FDP-Abgeordnete Kuhle weist auf niedrige Hürden hin, die die geplante neue Vorschrift im Telemediengesetz aufstelle. Vor allem aber verpflichte sie die Unternehmen zur Herausgabe an weit mehr Behörden als nur die Staatsanwaltschaft.
Wir haben in dem jetzt vorliegenden Entwurf keinerlei Qualifikationen für die Straftat, sondern es ist einfach nur die Rede von Straftaten. Und wir haben die Gefahrenabwehrbehörden, das heißt die Polizei mit drin, den Nachrichtendienst und den Zoll. Und es ist die Rede von einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder jene Qualifikation. Also das öffnet wirklich einer Weitergabe von Passwörtern Tür und Tor.
Dabei regelt das Telemediengesetz nur, was die Unternehmen herausgeben müssen. Was Behörden verlangen dürfen, muss jeweils für sie selbst geregelt sein. Mindestens die Nachrichtendienste haben solche Rechte auf Passwörter bisher nicht. Die jetzt geplante Vorschrift eröffnet aber die Möglichkeit, zu einer Zeit, in der das Bundesinnenministerium an neuen Gesetzen für den Verfassungsschutz und die Bundespolizei schreibt. Der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor sieht keine Probleme.
Es geht hier nicht darum, dass der Staat den Privaten auskundschaften will, sondern es geht darum, dass wir bei bestehenden Gefahren, bei bestehenden Rechtsverletzungen zur Strafverfolgung eben hier dann auch das Recht im Internet durchsetzen wollen. Und ich glaube, das ist ein überzeugender Vorschlag.
Ob der Zugriff verhältnismäßig sei, müsse dann in jedem Einzelfall entschieden werden.
Das kann nicht richtig sein,
widerspricht sein Kollege von der FDP Kuhle.
Wir haben ein Grundrecht, das das Bundesverfassungsgericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht herausliest, nämlich hinsichtlich der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Und schon mit Blick auf Maßnahmen wie die Online-Durchsuchung ist die Bundesregierung mehrfach damit gescheitert oder verschiedene Landesregierungen sowas in Polizeigesetze reinzuschreiben. Dann kann nicht bei der Abfrage von Passwörtern weniger strenge Voraussetzungen gelten.
Vor dem Bundestag muss sich erst die Bundesregierung einigen. Derzeit wird der Entwurf zwischen den Ministerien abgestimmt.
Aus Berlin war das ein Beitrag von Gudula Geuter. Dass eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen inhaltlich öfter mal aneinander gerät, das ist nicht weiter überraschend. Und so hat es sich ja auch schon gezeigt bei der ersten schwarz-rot-grünen Koalition in Sachsen-Anhalt. Seit 2016 regiert diese Konstellation in Magdeburg. Die aktuelle Koalitionskrise berührt aber fundamentalere Fragen. Es geht um Neonazi-Vorwürfe gegen einen CDU-Politiker und den Umgang seiner Partei mit ihm. Die Grünen hatten zuletzt öffentlich die plakative Frage gestellt, wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU? Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet über eine Koalition, die in Turbulenzen geraten ist.
Der CDU-Landesverband und die Kreisverbände stellen sich weiter hinter ihr Mitglied Robert Müritz, der als Ordner auf Neonazi-Demonstrationen aufgetreten ist. Am Ellbogen ein Tattoo mit der sogenannten schwarzen Sonne trägt, das aus einer Kombination mehrerer Hakenkreuze besteht und als Erkennungsmerkmal unter Neonazis gilt. Das Verhalten von Müritz sei inakzeptabel, heißt es in der CDU Sachsen-Anhalts. Aber der CDU-Kommunalpolitiker habe eine zweite Chance verdient, sagte Generalsekretär Sven Schulze von der Union heute gegenüber dem Deutschlandfunk. Und man lasse es nicht zu, die gesamte Partei durch den Koalitionspartner, die Grünen, verunglimpfen zu lassen. Sie hatten in einer Mitteilung provozierend gefragt, wie viele Hakenkreuze in der CDU wohl Platz hätten.
Ich habe mir natürlich gestern mit dem Vorsitzenden der Grünen und auch mit dem Vorsitzenden der SPD die Gesamtsituation besprochen. und habe auch erläutert, wie wir mit dem Fall Robert Müritz umgehen, warum der Kreisverband sich jetzt so entschieden hat und wie wir als Landesverband damit weiter umgehen werden. Das ist auch erstmal so von denen akzeptiert worden. Gleichermaßen habe ich aber auch darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass unsere Koalitionspartner uns diese Art und Weise angehen.
Gerade im Harz und im südlichen Sachsen-Anhalt sind die CDU-Kreisverbände über die Grünen erbost. Streitpunkte sind die Agrar- oder Energiepolitik, aber auch der permanent erhobene Zeigefinger der Grünen, wie es heißt. Das Agieren der Grünen stelle die Koalition in Frage, sagt auch der CDU-Landesvorsitzende und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Der stellvertretende Magdeburger CDU-Fraktionschef Ulrich Thomas schreibt im Kurznachrichtendienst Twitter, dass er einen Sonderparteitag unterstützen würde, um sich von einer Kenia-Koalition zu verabschieden. Thomas war es auch, der im Sommer an einer sogenannten CDU-Denkschrift mitgeschrieben hat, in der es heißt, dass künftige Koalitionen mit der AfD nicht ausgeschlossen werden dürften. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz sagt im Fall Müritz gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, den Parteifreunden, in Sachsen-Anhalt empfehle ich das Lesen von Geschichtsbüchern und Verfassungsschutzberichten. Die Angst vor einer rechten Unterwanderung in der CDU scheint groß. Sven Schulze, Generalsekretär der sachsen-anhaltischen Landes-CDU, beschwichtigt, tritt auf die Bremse.
Nein, diese Sorge habe ich nicht. Wir versuchen, so gut es möglich ist, zu prüfen, wenn jemand bei uns Mitglied werden will, welchen Hintergrund diese Mitglieder haben. Fakt ist eins, wir lassen uns hier auch in Sachsen-Anhalt definitiv nicht von irgendwelchen Rechten unterwandern. Da gibt es eine klare Ansage, dass wir solche Leute nicht in unserer Partei dulden wollen.
Der Hintergrund. Bis Sonntag war der 29-jährige Unionskommunalpolitiker Robert Müritz Mitglied im umstrittenen Verein UNITA, der im Verdacht steht, Verbindungen zum rechtsextremen Milieu zu haben. Von CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff ist in der Causa Müritz derzeit nichts zu hören. Regierungssprecher Matthias Schuppe schreibt in einer Mail an den Deutschlandfunk, die Causa Müritz sei bekanntlich, Zitat, eine Angelegenheit der Parteien und nicht der Exekutive. Katja Pehle, SPD-Fraktionschefin im Magdeburger Landtag, ist irritiert, dass die Union so viel Verständnis für ein CDU-Mitglied mit rechter Vergangenheit hege.
Ich glaube, es zeigt sich, dass die Kräfte gerade in der CDU Oberwasser haben, die irgendwie doch die Tür ein bisschen aufhalten wollen für eine Zusammenarbeit mit der AfD. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Mittlerweile gäbe es erste Zeichen der Entspannung innerhalb der Kenia-Koalition. In schönster Politikersprache heißt es, man wolle zur Sachpolitik zurückkehren. Doch wie sicher das Fundament der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt steht, dazu wollte jedoch keiner der Betroffenen ein klares Bekenntnis abgeben. Stattdessen heißt es nur, die Koalition sei keine Liebesheirat, sondern eine Zweckehe. Und die habe nun mal irgendwann ein Ende.
Informationen waren das von Christoph Richter. Es ist 18.32 Uhr und Sie hören den Deutschlandfunk. Und hier geht es jetzt um einen Zahlenkatalog, der große Auswirkungen auf den Alltag von Kindern in Deutschland haben kann. Die Düsseldorfer Tabelle. Sie wird bundesweit als Richtlinie herangezogen, wenn es um Unterhalt für Kinder geht. Und eine Neuauflage dieser Tabelle beinhaltete heute gute Nachrichten für betroffene Kinder, berichtet Mirjam Benzlem.
Trennungskinder bekommen ab nächstem Jahr monatlich mehr Geld. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat dazu jetzt eine neue Tabelle veröffentlicht. Der Mindestunterhalt für Kinder steigt in allen Altersstufen. Für Kinder bis 6 Jahre um 15 Euro, für Kinder bis zum 12. Lebensjahr um 18 und für Ältere um 21 Euro. Studierende, die nicht bei ihren Eltern wohnen, bekommen im nächsten Jahr sogar 125 Euro mehr im Monat. Auf den Unterhalt wird das Kindergeld angerechnet, bei Minderjährigen zur Hälfte, bei Volljährigen ganz. Das heißt, die Eltern müssen nur die Restsumme zahlen. Die sogenannte Düsseldorfer Tabelle ist nicht verbindlich. Bundesweit nutzen Familiengerichte sie aber als Richtschnur.
Es gibt viele Themen, bei denen sich die USA und die Türkei uneins sind. Die Spannungen zwischen beiden Ländern sind noch etwas stärker geworden, seit die Türkei im Sommer ein russisches Raketenabwehrsystem gekauft hat. Seither wurde in den USA sogar laut über Sanktionen gegen die Türkei nachgedacht. Jetzt kam eine Gegenreaktion von höchster Stelle. Der türkische Präsident bringt eine Blockade von US-Militärstützpunkten ins Spiel. Christian Buttgereit berichtet.
Eigentlich war es nicht ganz neu, was der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im türkischen Fernsehsender Ahaber sagte. Schon in der vergangenen Woche hatte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu angedeutet, dass die Türkei im Falle von US-Sanktionen den USA den Zugang zur Luftwaffenbasis Incirlik und der Radarstation Kürecik verwehren könnte. Doch aus dem Munde des Präsidenten bekommt die Reaktion auf mögliche US-Sanktionen mehr Gewicht.
Wir werden ja wohl nicht einfach zusehen, während die solche Schritte unternehmen. Wenn nötig, werden wir Incirlik schließen und auch Kürecik.
Die Luftwaffenbasis Incirlik nahe der syrischen Grenze gehört der türkischen Armee. Größter Nutzer sind aber die US-Streitkräfte. Auch die Radarstation Kürecik in der Provinz Malatya ist für die USA von großer Bedeutung als Frühwarnsystem gegen die Bedrohung durch Raketen aus Richtung Russland und Iran. Zum Streit hatte geführt, dass die Türkei nach einer eigenen Raketenabwehr strebte und sich letztendlich für das russische S-400-System entschied. Die USA haben die Türkei deshalb aus dem Gemeinschaftsprojekt zum Bau des neuen Kampfflugzeuges F-35 ausgeschlossen. Statt wie angekündigt, die Türkei noch darüber hinaus zu sanktionieren, passierte etwas, auf das die türkische Regierung ebenso empfindlich reagiert. Die Anerkennung des Massakers an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord. Entsprechend aufgeregt reagierte Erdogan gestern im Fernsehsender Ahaba.
Was zählt das schon? Diese Resolution hat für uns keinerlei Bedeutung, denn diese Entscheidung ist rein politisch. Sie entspricht in keiner Weise dem Recht. Sie ist inakzeptabel.
Ebenso inakzeptabel ist aus türkischer Sicht, dass die Türkei von der Suche nach Erdgas rund um die geteilte Mittelmeerinsel Zypern ausgeschlossen werden soll. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte gestern Abend im Parlament in Ankara,
die EU wird selbstverständlich Partei für den griechischen Teil Zyperns und für Griechenland ergreifen. Das war auch vorher der Fall. Heißt das aber automatisch, dass die Europäische Union Recht hat? Nein, sie hat nicht Recht. Allem vorweg hat die EU nicht das Recht, in dieser Angelegenheit irgendetwas zu entscheiden.
Auch hier demonstriert Ankara Stärke. Technologisch mit eigenen Forschungs- und Bohrschiffen, diplomatisch mit einem Abkommen mit Libyen über die gemeinsame Seegrenze und militärisch mit der Stationierung von Aufklärungs- und Kampfdrohnen im Norden Zyperns. Die erste Drohne landete am Morgen auf der neuen Drohnenbasis Gecetkale. Gleichzeitig beriet das Parlament in Ankara über ein Militärabkommen mit Libyen. Im Türkischen sagt man Sula Isenior, das Wasser heizt sich auf. Ob die Drohung Incirlik für die US-Streitkräfte zu sperren Wirkung zeigt, ist zu bezweifeln. Zum einen würde die Türkei damit nicht nur ihren wichtigsten Kunden auf der Basis verlieren, sondern auch an Bedeutung. Zum anderen hatte sich auch Deutschland nicht von der Türkei in die Knie zwingen lassen, als diese Bundestagsabgeordneten den Besuch in Incirlik verweigerte. Die am Antiterroreinsatz beteiligten Flugzeuge der deutschen Luftwaffe wurden deshalb 2017 nach Jordanien verlegt.
In Belgien hat man heute einer Militäroffensive gedacht, die auf den Tag genau 75 Jahre zurückliegt. Am 16. Dezember 1944 begann die letzte große Offensive der deutschen Wehrmacht an der Westfront, besser bekannt als Ardennenschlacht. Bei der Gedenkveranstaltung hielt auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede. Holger Beckmann hat zugehört.
Der Bundespräsident sprach im belgischen Bastogne von tiefer Dankbarkeit. Er wisse, dass es für das deutsche Staatsoberhaupt nicht selbstverständlich sei, an den Gedenkfeierlichkeiten zum Beginn der Ardennenoffensive vor 75 Jahren teilnehmen zu dürfen, in dem Land, das von Deutschen im vergangenen Jahrhundert zweimal überfallen worden sei.
I'm aware that my speaking here today is not something to be taken for granted. Here in Bastogne, here in Belgium, which was invaded by Germans twice in the last century.
Vor 75 Jahren versuchte Nazi-Deutschland mit dem Großangriff der deutschen Wehrmacht, sich noch einmal gegen die Alliierten zu stemmen, mit dem Ziel, den Hafen von Antwerpen in Belgien einzunehmen. Damit, so der Bundespräsident, sei das Grauen über die Ardennen hereingebrochen in einem Krieg, der doch für Deutschland längst verloren gewesen sei. Heute stehe er in Demut vor allen Belgierinnen und Belgiern und er dankte Belgien dafür, dass es den Deutschen über die Gräber zweier Weltkriege hinweg die Hand zur Versöhnung gereicht habe, das sei ein Geschenk.
Your country, Majesty, reached out its hand to us across the graves from two world wars. Belgium gave us the gift of its willingness for reconciliation.
An der Zeremonie in Bastogne nahmen auch das belgische Königspaar, die belgische Ministerpräsidentin, der polnische Präsident und weitere ranghohe Vertreter europäischer Staaten teil, wie auch der amerikanische Verteidigungsminister Esper und mehrere noch heute lebende Veteranen. Über 18.000 US-Fallschirmjäger waren damals in Bastogne von deutschen Wehrmachtssoldaten mehrere Wochen lang eingekesselt worden, bevor weitere amerikanische Truppen sie befreien konnten. Schätzungen zufolge verloren bei den Kämpfen 40.000 Soldaten und Zivilisten ihr Leben. Belgiens König Philipp erinnerte an die Stärke, mit denen die Menschen in den Ardennen und die US-Soldaten sich Unrecht und brutaler Gewalt in den Weg gestellt gefeiert hätten. Dieses Gedenken werde noch ungezählte Jahre lang fortbestehen und den Mut und den Widerstand der Befreier und der Bevölkerung umfassen, die sich der Barbarei widersetzt hätten.
It echoes the legendary tenacity of the people of the Ardennes. It expresses a rejection of barbarism.
Die Zahl der gefallenen Soldaten in der Ardennenschlacht überstieg jene bei der Landung der alliierten Truppen in der Normandie. US-Verteidigungsminister Esper hob in seiner Gedenkrede das eine Wort hervor, das im eiskalten Ardennenwinter vor 75 Jahren der mit seinen Truppen eingekesselte amerikanische General sagte, als er scheinbar ausweglos von den Deutschen zur Kapitulation aufgefordert wurde.
When the Germans demanded he surrender, his reply was one simple word. Nuts.
Schwachsinn sei dessen Antwort gewesen und der Anfang vom Ende von Nazi-Deutschland und dessen Kapitulation 5 Monate später.
Und damit endet diese Sendung. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend.